Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Schrägstrich auf meinem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Interviewgästin, auf die ich mich wirklich sehr freue. Schon seit Monaten freue ich mich darauf, weil wir schon relativ zeitig eine Zusage bekommen haben. Jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden. Bevor wir allerdings unsere Gästin begrüßen, bin ich wie immer latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc, hallo Konstanze. Wer an Datenschutz und IT-Sicherheit denkt, jedenfalls geht mir das so, der denkt so insbesondere auch irgendwann an den Chaos Computer Club. Und wer an den CCC denkt, der denkt natürlich auch an Konstanze Kurz, die Sprecherin des CCC. Als promovierte Informatikerin, Autorin, Podcasterin und mit diversen Preisen ausgestattete Expertin für Cybersicherheit wird sie regelmäßig zu Kongressen und auch in Radio- und TV-Sendungen, Podcasts und so weiter eingeladen. Sie sozusagen das Gesicht des CCC. Und wir sind sehr froh, dass sie auch unserer Einladung jetzt gefolgt ist, wie sie heute in unserem virtuellen Studio begrüßen können. Ich habe mir extra wieder meinen hackermäßigen Hoodie angezogen. Allerdings ist der schwarze leider in der Wäsche, aber der blaue tut es, glaube ich, auch. Egal, Spaß beiseite, genug geplaudert. Herzlich willkommen, Dr. Konstanze Kurz.
Ja, hallo, ich freue mich auch ganz doll.
Ja, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir wollen ja immer mal so ein bisschen in den Werdegang von Leuten hineinblicken, wie sie denn da hingekommen sind, wo sie hingekommen sind. Und wir, man kann es glaube ich sagen, wir drei sind so bis auf wenige Monate mehr oder weniger alle gleich alt. Irgendwann hattest du mal ein Abitur, ein Reifezeugnis in der Hand und hast dann sofort gewusst, was du mit deinem Leben anfangen willst. Oder wie war das in deinem Fall, Konstanze?
Nee, war genau das Gegenteil. Ich bin so ein klassisches Wendekind. Also ich habe mein Abitur nach der Wende gemacht und wie viele sozusagen Neudeutschlandbürger wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte. Also ich wusste noch nicht mal, wo ich mich einschreiben sollte. Auch nicht, ob ich überhaupt in Deutschland bleiben wollte. Also so ein klassisches, so viele Optionen, wie es jetzt gibt, Problem. Mhm. Und ich habe dann erstmal ein Studium angefangen an einer freien Uni hier in Berlin. Das war ein Volkswirtschaftslehre-Studium und habe dann erst so im Laufe der Semester gemerkt, dass das nicht ist, was ich machen will. Hat aber echt eine Weile gedauert und dann bin ich zur Informatik umgestiegen. Ich habe das Volkswirtschaftsstudium aber fertig gemacht. Also ich habe quasi zwei Studien gemacht.
Ja. Also du bist erstmal diplomierte Volkswirtin geworden.
Nee, ich habe das Diplom nicht gemacht.
Ach so,
habe ich gerade falsch verstanden. Zu dem Unbill meiner Eltern, die damals nicht so begeistert waren, sondern bin dann sozusagen nach Ende des, also damals war es noch ein Hauptstudium, habe ich dann gewechselt zur Informatik. Das haben viele nicht so richtig verstanden, aber ich konnte mich da nicht mehr zu motivieren.
Aber das Vordiplom hast du ja noch gemacht und in der Regel ist ja das...
Ja, schon und ich bin auch noch in das Hauptstudium damals gegangen. War auch ganz interessant, aber es war damals schon nicht mehr, was ich machen wollte.
Okay, aber wie... Also was hat dich denn dann an der Informatik so gereizt? Ich meine, jetzt ist man schon im Hauptstudio, man ist irgendwann so in den 20ern oder in den frühen 20ern und denkt, ne, ich fange bei null an.
Ja, also ich glaube, es war tatsächlich dieser unglaubliche Zufall, dass man an der FU Berlin, an der Freien Uni, kriegte man so Mailadressen und Zugang zu den Rechnerräumen und so. Und das habe ich ziemlich am Anfang gleich benutzt. Mhm. Zwar war bei uns im damaligen Studentenwohner die Verbindung noch ziemlich mager, das war alles noch nicht so schnell natürlich, aber trotzdem, naja, so diese Kommunikationsnetze haben mich enorm gereizt und die Technik dahinter, mehr darüber zu lernen und auch überhaupt kommunizieren darüber, fand ich ziemlich spannend und war natürlich in den 90ern auch noch, naja, einfach neu und zu viel zum Ausprobieren und war, glaube ich, mit ein Grund, warum ich umsteigen wollte.
Ja, jetzt bist du ja in der ehemaligen DDR groß geworden und Michael und ich, wir sind so Generation C64. Du bist quasi gleich alt, aber du hattest ja diese Geräte nicht.
Nee, aber es gab auch in der DDR für Pioniere, wenn Pioniere ein bisschen älter waren, also wenn die in der Schule gut waren und Mitglied der Pionierorganisation, dann konnte man an so Computerkursen teilnehmen und es gab sogar ein Unterrichtsfach, Einführung in die sozialistische Produktion, die teilweise Computer und Programmieren anbot. Das habe ich damals wahrgenommen, aber dann kam halt die Wende, dann war es doch egal, dann konnte man ja Hardware am besten kaufen.
Mhm. Okay, jetzt.
Aber warum die Affinität zu Computern und zu allem, was mit IT, EDV zu tun hat? Bist du da irgendwie familiär vorbelastet oder woher kommt die Liebe zur Technik?
Ja, Technik mochte ich schon immer gern. Mein Papa ist auch Ingenieur. Also, ich mochte auch schon immer gern so ein bisschen handwerklich was tun. Also, ich finde es auch interessant, Dinge aufzuschrauben und so. Aber tatsächlich, dass ich wusste, überhaupt eine Ahnung hatte, was ist Informatik, was steckt hinter Programmieren im engeren Sinne, also bis so ein paar Basic-Übungen oder sowas damals. Das hat schon ein bisschen gedauert. Also ich bin eher so ein Slow-Starter. Ich konnte auch nicht wirklich wissen, was hinter der Wissenschaft Informatik steckt. Das ist ja oft noch was anderes als mit dem Computer umgehen oder zu programmieren. Also, ja, gewisse Technikinteresse bringe ich, glaube ich, grundsätzlich mit, würde ich sagen. Und ich war auch immer ziemlich gut in Mathe.
Ja, jetzt hattest du ja schon ein Studium fast fertig und jetzt hast du dich auf die Informatik gestürzt. War dir damals schon klar, dass Informatik nicht das gleiche ist wie Programmieren? Also, weil viele haben ja da so ein Irrglaube.
Ja, weil die Professoren und Professorinnen das sofort auch klar gemacht haben, weil sie
Okay.
vielen jüngeren Studenten diesen Zahn ziehen wollen, dass sie dann irgendwie die Oberprogrammierer werden. Und ich hatte auch gleich vom ersten Semester an Glück und habe mit meinem späteren Doktorvater dann Kontakt gehabt. Also der hat ein Seminar gegeben, der hat mir sehr schnell auch klar gemacht, wo der Fokus der Informatik liegt und was die Randgebiete sind, aber wie man auch den Fokus öffnen kann. Also ich hatte da unglaubliches Glück, aber ich hatte auch schon ein bisschen Erfahrung. Ich war ja sozusagen Erstsemesterstudentin und wusste schon, wie eine Uni geht. Die meisten Erstsemester haben ja immer erstmal damit zu tun, sich zu orientieren und so. Ich wusste ja nur schon, wie Uni funktioniert und wo man vielleicht auch spannende Sachen entdecken kann, die man sonst nicht unbedingt machen muss.
Und jetzt hast du jetzt so, also heute ist es auch noch nicht so komplett 50-50, aber als du angefangen hast, Informatik zu studieren, war der Frauen-Mädchen-Anteil schon zweistellig oder war er noch einstellig prozentual?
Er war, glaube ich, knapp zweistellig, irgendwas wie 10%. Und als ich das erste Mal da aufkreuzte, habe ich überhaupt kein anderes Mädchen gesehen. Das war total wenig, aber ich muss leider enttäuschen, das ist nicht besser geworden. Die Kerninformatik, also wenn man jetzt von so Bindestrich-Informatiken absieht, wie Medieninformatik oder Wirtschaftsinformatik, ist immer noch extrem wenig mit Frauen bestückt. Hat sich leider nichts getan. Also wenn man jetzt rein auf die Statistik blickt, diese ganzen MINT-Fächerinitiativen, wo man versucht, mehr Frauen in Mathe und Technikfächer zu kriegen, fruchtet zwar, aber nicht bei dieser Kerninformatik an Universitäten. Auch die Promovierenden, das hat alles nicht wirklich, also und Absolventinnen nicht zugenommen. Und ich hatte auch dann später, als ich Dozentin war, ich hatte manchmal Seminare, da war kein einziges Mädel. Es ist tatsächlich, also es gibt einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Chaos Computer Club auf die Veranstaltung gucke, da ist der Prozentanteil jedes Jahr gestiegen. Der ist zwar nicht riesenhaft, aber das ist bestimmt jetzt mittlerweile ein Drittel. Aber an den Fakultäten ist das noch nicht so und der Professorenschaft natürlich auch nicht.
Okay, jetzt hast du jetzt Informatik studiert, aber welche Themen innerhalb der Informatik haben dich denn dann irgendwann gereizt? Weil du bist ja jetzt nicht irgendwie Consultant für SAP geworden.
Nee. Nee, ich hatte schon ziemlich früh eine gesunde Skepsis gegenüber der Kommerzialisierung und der Militarisierung der Informatik entwickelt. Das lag natürlich auch daran, wofür ich mich sehr früh interessiert habe. Das war erstmal so die Geschichte der Informatik, so die Einstiege. Wie kam dazu? Wer hat überhaupt dieses Fach gegründet? Das ist ja eines der jüngsten Fächer, die man studieren kann an Unis. Und ich fand es interessant zu sehen, wie hat die sich eigentlich gebildet? Also, was ist eigentlich die Ursuppe? Und so habe ich mich auch früh für Geschichte der Informatik interessiert und dann auch gleich gemerkt, oh, da ist aber auch viel Politik drin. Gerade so, wenn man an kryptografische Anwendungen denkt und so, wo ja auch am Anfang viel verboten wurde. Aber auch die Hardwareentwicklung hat mich immer interessiert. Also ich bin eher so ein Einsteiger von der Seite. Ja, wie ist dieses Fach entstanden? Wo kann man sich dahin entwickeln? Außerdem, ja, ich war sehr nah dran an der Humboldt-Uni dann, wo ich studiert habe. Lehrstuhl Gesellschaft und Informatik. Die hat auch so ein bisschen noch Informatiklehre gemacht. Also da war ich eng dran an diesen gesellschaftlichen Entwicklungen. War mein Glück, glaube ich. Dann bin ich auch relativ schnell zum CCC gekommen.
Okay, also wo waren denn dann die Berührungspunkte zwischen Universität oder gab es überhaupt Berührungspunkte zwischen Universität und Chaos Computer Club oder war da einfach irgendwo in der Stadt so ein paar Nerds, mit denen man sich halt abends auf ein Bierchen getroffen hat?
Also, das war wirklich eigentlich ein unglaublicher Zufall, denn damals war die Informatik noch zum Teil in Mitte. Die Informatikstudenten mussten pendeln zwischen diesem Außenbereich in Adlershof, wo heute die ganzen MINT-Fächer sind und so. Und Mitte. Man wechselte da dauernd. Das war furchtbar unangenehm, weil man immer eine Stunde S-Bahnfahrt dazwischen hatte. Aber gleich an diesem Mitte-Campus, da war der CCC, der hatte das CCC Räume. Und einer von diesen Leuten in meinen Zwangsgruppen, man musste so Zwangsgruppen gründen, ja, für die Praktikum und für die Aufgabenlösung hatte man immer so Dreiergruppen oder so. Der hat einen älteren Bruder am CCC. So, das war wirklich ein unglaublicher Zufall. Der hat uns dann geholfen. Wir sind da quasi zum Hausaufgaben machen hingegangen. Am
Ach
Anfang ist
so.
es ja immer relativ viel, ja, so die ersten 2 Semester hat man ja immer überhäuft mit Aufgaben und so. Und der hat uns geholfen. Den kenne ich noch heute, also mit dem bin ich befreundet. So, ja, diese kleine Gruppe, die sich da, die so hinten saßen und eigentlich auch keinen so richtigen Bock hatten auf theoretische Informatik, die sind dann am CCC gelandet und das hat dann so ein Parallelleben entwickelt in meinem Leben.
Okay, und wie kann, also man kann jetzt mal, also ich überspitze es jetzt vielleicht mal so ein bisschen, das Ganze als Hausaufgabencamp nutzen oder als ausgelagerte Cafeteria, um gemeinsam seine Arbeiten zu machen. Aber irgendwann muss es ja auch mal diese Abzweigung gegeben haben, wo man dann in den politischen Arbeitsbereich hineingeschnüffelt hat und sich engagiert hat für diese Veranstaltung, für diese Räumlichkeiten.
Ja, das war natürlich auch so ein Prozess, der ein bisschen schleichend war, aber es gab 2 Themen, die mich in der Zeit unglaublich gezeckt haben, die mich auch sehr geärgert haben. Was so ein bisschen den Einstieg darüber, das ein bisschen politischer zu verstehen, also die Technik und die Verschränkung ja, mit der Politik. Und das war zum einen die Vorratsdatenspeicherung, die ziemlich viel debattiert wurde, so Anfang der 2000er, wo das so losging.
Ja, ich bin ja so froh, dass das Thema jetzt abgeschlossen ist.
Haha, sehr, sehr komisch. Und das zweite war damals die Biometrie. Weil das losging
Ja.
mit auch Anfang der 2000er, dass die Pässe und später dann die Ausweise digitalisiert wurden. Und da bin ich eigentlich wirklich auch in eine tatsächlich aktivistische Arbeit reingeraten. Ich wollte das doch damals noch zu einer akademischen Arbeit machen. Also ich wollte auch da in dem Bereich gerne forschen, aber das ging dann irgendwie so einher. Und das war auch eine Zeit im CCC, wo da gab es eigentlich wenig Öffentlichkeitsarbeit, jedenfalls so strukturiert. Und es gab aber ganz viel Interesse. Das war ja nicht wie heute, dass die Technikthemen dauernd in jeder Zeitung sind und in jeder Nachrichtensendung, sondern es gab einfach ganz viel Erklärbedarf. Und da sind wir damals, wir waren auch mehrere Leute, die dann sich angefangen haben zu engagieren. Wir sind da einfach in eine Art Lücke aufgestoßen. Die Leute wollten total viel wissen. Sie wollten auch teilweise den Humbug, der so in der Öffentlichkeit kursierte, erklärt bekommen oder zurechtgerückt, würde ich mal sagen. Und dann war es auch ein großer politischer Kampf. Ja, niemand wollte diese unglaublich teuren Fingerabdrücke und Gesichtsbilder im Pass. Ja, wir konnten dann noch nicht auch zeigen, welche Schwächen da so dranhingen vom Datenschutz und von der IT-Sicherheit. Und ähnlich war es bei der Vorratsdatenspeicherung. Und dann das dritte Thema, was mich noch unglaublich angezogen hat dann und auch später, mit dem ich mich einfach jahrelang beschäftigt habe, waren Wahlcomputer. Und das war dann so der erste Mal, dass wir gefragt wurden vom Bundesverfassungsgericht, ob wir dazu ein Gutachten schreiben würden. Und wir waren wie vom Donner gerührt und noch also unerfahren in diesen Dingen. Und das haben wir dann gemacht.
Wenn man der Wikipedia glauben darf, ist das ja auch dein Promotionsthema gewesen,
Ja, dann aber später.
Wahlcomputer. Ah, das
Ja.
kam später. Du hast
Also
ja
ich habe
quasi
relativ
aus.
spät promoviert. Ich habe nicht gewusst, dass ich auch noch wirklich das auch noch hinkriege. Aber es war natürlich auch einfach ein spannendes Forschungsthema, weil ich mich mit mehr als nur der deutschen Situation beschäftigt habe und viel halt mit der Technik. Wie kann man die manipulieren und dann neben Wahlcomputern auch noch mit Online-Wahlen?
Okay.
Bist du denn, darf ich kurz noch mal reingrätschen, bist du
Ja.
denn nach wie vor, ich sag mal, aktives Mitglied im CCC oder in Anführungsstrichen nur, ich sag mal, politisch aktiv und als Sprecherin? Weil ich bin, sag mal, aufgewachsen, wie gesagt, Generation C64. Da gab es dann irgendwann den BTX-Hack, den NASA-Hack, was so durch die Medien ging. Andi Müller-Maggun war noch Sprecher des CCC. Und man hatte noch so das Gefühl, jeder im CCC ist erstmal quasi IT-Nerd und guckt sich die einzelnen Projekte an und macht und tut. Und dann wird zwischendurch mal ein bisschen was in die Öffentlichkeit kommuniziert. Aber du sagtest ja, inzwischen Sprecherin sozusagen und auch aktivistisch aktiv. Aber kommst du denn auch noch zu einzelnen Projekten, um dann vielleicht nochmal den nächsten Wahlcomputer unter die Lupe zu nehmen und wirklich zu basteln und zu machen?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Eine Zeit lang war das gar nicht mehr möglich, weil wir so viel zu tun hatten mit der Öffentlichkeit. Aber das ist jetzt aber auch schon wieder, ich würde sagen, so 7, 8 Jahre her, dass man eigentlich ja nichts anderes mehr zu tun hatte. Ja, das war auch eine Zeit, wo es ganz viel politischen Streit über technische Themen gab. Und dann waren wir auch mittlerweile ein Team von 6, 7 Mann und man hatte sehr viel zu tun. Aber jetzt ist es ein bisschen anders. Und es gibt auch mehr Leute, die für den CCC sprechen, mit einem größeren Team, weil die Öffentlichkeitsarbeit macht. Und Ich glaube, es hat auch oft damit zu tun, welche Interessen man selber gerade hat. Sind das die technischen Themen, die mich interessieren und an denen ich arbeite oder so? Sind die gerade die, die von der Öffentlichkeit am meisten nachgefragt werden? Und dann hat sich natürlich auch diese ganze technologische Landschaft so ein bisschen verändert. Denn na, wenn man so ein bisschen drauf guckt, wie viel und oder in welcher Art heute über Technik berichtet wird, ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit geworden, weil das so eingezogen ist in alle Leben. Insofern würde ich sagen, komme heute mehr dazu, mich mit der wirklichen Technik zu beschäftigen, die mich interessiert, die gerade meine Projekte und so sind, als vielleicht noch vor 10 Jahren, wo sich das Rad gerade unglaublich schnell gedreht hat, wo es ganz doll viele Themen gab, wo diese unabhängige Meinung des CCC eine ganz große sozusagen Nachfrage hatte, gerade von den Medien. Da hat sich eine Menge getan. Das liegt aber auch daran, dass, also mein Eindruck ist, Technik wird als ein bisschen selbstverständlicher von allen behandelt. Und auch vielleicht, es gibt mehr Möglichkeiten, dass man sich technisch selbst so ein bisschen bildet. Ja, man ist nicht mehr so angewiesen auf die Medien, glaube ich. Einfach weil sich auch die Art, wie wir selber Medien wahrnehmen, vervielfältigt hat, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Die Frage ist natürlich auch da, wo findet Meinungsmache oder also wo werden Meinungen gemacht? Wollen wir es mal möglichst nicht.
Ja, naja, es gab mal so, na, früher hat man das noch die, sozusagen die, ja, die Hacker-Bubble oder die netzpolitische Bubble genannt und der Hauptgegner war wie der Innenminister, der jeweilige, ob das de Maizière war oder Seehofer oder so, oder davor noch Schily. Da hat sich, glaube ich, einfach viel verändert, weil sich die Themen auch vervielfältigt haben. Es gibt nach wie vor aus meiner Sicht eine sehr große, was ich heute Infosec-Bubble nennen würde. Also Leute, die sich mit IT-Sicherheit im engeren Sinne beschäftigen, zu der ich mich zählen würde. Aber trotzdem hat sich das ganze Feld sehr, sehr aufgesplittet, würde ich sagen. Und es gibt auch nicht mehr eine Netz-Community, ja, würde ich so nicht mehr sehen. Und dann hat sich letzten Endes, würde ich auch sagen, auch in der deutschen öffentlichen Wahrnehmung, die Art, wie wir über Privacy, informationelle Selbstbestimmung reden, das hat sich schon enorm gewandelt. Viele Leute haben sich da Praktiken angewöhnt, die man vor 10 Jahren für absolut gefährlich und unnormal gehalten hätte, die ich immer noch dafür halte, aber die, glaube ich, einfach in den Mainstream eingezogen sind. Da muss man einfach auch die Realitäten in gewisser Weise akzeptieren. Ich würde aber trotzdem sagen, dass der CCC an sich, und dazu würde ich mich auch zählen, bei seinen Prinzipien geblieben ist, was, glaube ich, so falsch nicht ist.
Okay, jetzt haben wir so ganz viele Themen aufgespannt. Gehen wir mal noch so ein paar Themen ganz kurz zurück. Jetzt bist du ja am Ende des Tages auch, also jetzt mal gar nicht vielleicht so sehr juristisch, sondern wahrscheinlich Datenschützerin. So kann man das ja quasi irgendwie mal umschreiben im Sinne von personenbezogene Daten und dass die Daten den Personen gegenüber geschützt werden müssen. Jetzt bist du die Informatikerin hier in der Runde. Wie siehst du das Ganze denn oder wie bist du denn auch so an juristisches Wissen daran gekommen? Weil irgendwann muss man ja dann in deinem Fall ja auch mal wissen, was steht denn in so einem Bundesdatenschutzgesetz und im Zweifelsfall auch was haben die Verfassungsrichter irgendwann mal zu einem Volkszählungsurteil gesagt und so. Wie bist du da dran gekommen, beziehungsweise hat dich das überhaupt interessiert oder ging dir das so ein bisschen auf den Keks?
Also, es hat mehrere Wurzeln. Das eine ist, schon einer meiner Doktorväter war damals ein Autor von einem Sachverständigengutachten technischer Natur, der ist auch Informatikprofessor gewesen, zum Volkszählungsurteil. Also, ich habe schon ziemlich früh gelernt, dass also eigentlich eher, dass man gar nicht so furchtbar Angst haben muss vor diesem ganzen oft kompliziert wirkenden, ja, Rechtsbereich, sondern dass die viel mehr angewiesen sind auf die Informationen von Technikern, um juristische Sachverhalte zu bewerten. Das habe ich sehr früh gelernt. Und bei meinem allerersten Gutachten, das wir zusammen mit einigen Hackern vom CCC und einer holländischen Stiftung geschrieben haben, wurde das uns auch sehr deutlich. Die wollten was wissen über Wahlcomputer. Und wir hatten einen. Und wir hatten einen gehackt. Und das verständlich aufzuschreiben, war so ein bisschen, war wie eine, ich würde mal sagen, ich kann es schwer beschreiben, aber es war natürlich auch ein bisschen augenöffnend darüber, wie eigentlich auch hohe Gerichte funktionieren. In diesem Fall das Höchstgericht in Deutschland, Bundesverfassungsgericht. Und es nimmt einem natürlich ein bisschen die Angst davor, mit diesen vielen juristischen Sachen umzugehen, wenn man sehr schnell lernt, die kann man lesen wie ein Manual in der Technik. Man muss dann eben auch noch oft die Kommentare dazu lesen oder aber auch sozusagen sich ja einfach weitere Schriften aneignen, aber das ist nicht so unterschiedlich wie die Analyse eines technischen Systems im Grunde. Denn in der Logik ist sich die Jurisprudenz und auch so die Programmieren oder die Informatik doch ziemlich ähnlich. Und außerdem, man hat zumindest in einigen technischen Fragestellungen, also beim Staatstrojanerwald etwa so, als wir den Hack gemacht haben, man hat natürlich oft einige voraus. Denn wir hatten den analysiert, genauso wie wir einen Wahlcomputer hatten. Und die Juristen haben ja in der Regel immer oft erst die Aufgabe, danach eine Meinung zu bilden und die irgendwie in eine Form zu gießen. Und ich fand diese Zusammenarbeit eigentlich immer eher spannend. Und ich habe natürlich gelernt, dass wenn man mit den Höchstgerichten arbeitet, dass das einfach auch eine sehr angenehm, unaufgeregte, sachliche Diskussion oft ist, die man anderswo überhaupt nicht führen kann. Etwa über Staatstrojaner, aber auch über die Vorratsdatenspeicherung oder über eine Frage wie jetzt zuletzt, weil ich Sachverständige wegen Palantir, also sozusagen das KI-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also ich fand das immer eine intellektuell auch sehr anregende Diskussion dieser Art, mit Juristen. Da könnte man, glaube ich, viel zu sagen.
Ja, und jetzt muss ich auch ganz kurz einhaken, weil auch da natürlich wieder ganz viele Fragen aufgehen. Jetzt hast du jetzt natürlich die Arbeit von Juristen beschrieben oder überwiegend beschrieben von Juristen, wenn sie in Justitia arbeiten, wenn sie irgendwo da arbeiten. In der Politik sind ja auch der ein oder andere von Hause aus Jurist. Und da hat man manchmal eher so als Außenstehender, der sich mit Technik auskennt, so ein bisschen das Gefühl, das ist eher so das Rumpelstilzchen. Ich will, ich will, ich will, komm mir nicht mit Argumenten. Wie hast du es denn gelernt, mit denen umzugehen oder deren Sicht auf die Welt zu akzeptieren?
Ja.
Oder tue ich ihnen ganz unrecht?
Das stimmt schon, dass unter den Bundestagsabgeordneten, die ich auch so kennengelernt habe, selbst also bis in die Spitzen der Fraktionen oft Juristen sind, aber die sind natürlich auch oft keine Praktiker ihres Handwerks, sondern die sind seit vielen Jahren Berufspolitiker. Insofern habe ich oft Leute kennengelernt, die eben davon geprägt sind, was sie beruflich machen, nämlich Politiker sein. Ich hatte ein paar Jahre die Ehre, in einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zu sitzen und habe sozusagen mal dieses Innenleben erlebt. Und das hat mich natürlich sehr geprägt in Bezug auf was ich über den Bundestag denke, und die Mitglieder. Und das Bild ist ambivalent. Ich halte die nicht alle für sozusagen merkbefreit und beratungsresistent, sondern ich habe natürlich auch das Gegenteil erlebt. Aber ich habe eben auch mal beides erlebt. Total verbohrte, beratungsresistente, ich will das aber Politiker und aber auch sehr zugängliche. Insofern ist für mich das Bild überhaupt nicht, irgendwie so, nicht sehr homogen, wenn ich an die vielen Abgeordneten, die ich so über die Jahre kennengelernt habe, denke. Allerdings, also meine Enttäuschung über die Ampelregierung ist schon enorm. Denn die Versprechungen, die uns auch gerade bei der Regulierung von Technik gemacht wurden oder auch bei der Rücknahme von drastischen Überwachungsmaßnahmen, die noch aus der vorigen Regierung sind, die hat die Ampel nicht eingelöst. Das enttäuscht mich natürlich schon enorm.
Ja, zumal man muss ja mal, also wenn man sich jetzt auf den Wahlzettel anschaut und wenn man sich jetzt denkt, ne, die haben es nicht zurückgenommen, wen soll man dann beim nächsten Mal ankreuzen?
Ne? Also, so sieht's aus.
Ne, ja. Das ist ja das quasi, das hat ja dann irgendwas von Hoffnungslosigkeit und das ist ja quasi das Schlimmste. Aber jetzt sind wir so ein bisschen in der Tagespolitik drin. Aber du hast ja in der Tat, auch da wieder, wenn man dem Wikipedia-Eintrag Glauben schenken darf, warst du zumindest mal im Rennen um den Landesdatenschutzbeauftragten für das schöne Bundesland Thüringen zu werden. Man sieht ja dann immer nur die Stimmergebnisse, man weiß natürlich auch, wie politische Prozesse im Hintergrund laufen. Mitunter wird auch einfach nur ein Zählkandidat nach vorne geschoben, damit man mal eine prominente Alternative hat. Aber hättest du dir den Job zugetraut?
Allerdings hätte ich mir ihn zugetraut, sonst wäre ich, glaube ich, nicht in das Rennen gegangen. Und ich glaube, ist ja schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, der Beweis, dass auch Informatiker juristisch geprägte Behörden führen können, wie die Datenschützer in der Regel sind, der ist erbracht. Vor ein paar wenigen Tagen ist ja Ulrich Kelber, der Informatiker ist, als Bundesdatenschützer abgelehnt worden. Ich halte das für eine sehr gute Kombination. Ich habe auch tatsächlich ein Konzept erarbeitet für diese Wahl. Dennoch war mir klar, wer da die Mehrheiten im Landtag hat. Aber ich denke, dem Fall in Thüringen auch darum zu zeigen, dass man mal überhaupt Alternativen haben will, dass man über Leute, die in diesem Amt, die sich bewerben, die Ideen haben, dass man überhaupt darüber streitet und nicht nur so jemand, der dann abgenickt wird, hat. Und da stehe ich auch heute noch hinter. Ich wäre dann nach Erfurt gezogen, das hätte ich schon gemacht, aber mir war klar, hoch stehen die Chancen nicht. Und wenn man jetzt so ein bisschen ansieht, kann man sich ja die Bundesländer anschauen und auch die jetzt designierte Bundesdatenschutzbeauftragte, wer ja so ins Amt kommt, sind die natürlich überwiegend juristisch geprägt und halte ich auch erstmal nicht für verkehrt.
Aber kannst du es dir vorstellen, vielleicht nochmal für in irgendeinem Bundesland zu kandidieren für so ein Amt?
Warum sollte ich es mir nicht vorstellen können? Ja, ich halte dieses Amt für wichtig. Nicht nur um die tatsächlichen Aufsichts- und Kontrollpflichten, die da mit herkommen, auszuüben, sondern auch, weil ich glaube, dass es immer eine Person sein kann, wenn sie das Amt ausfüllt, die für dieses Anliegen wirbt. Und da ist derzeit eine Menge im Argen, überhaupt wieder die informationelle Selbstbestimmung in so weit wie einen Diskurs reinzurutschen. Denn ich glaube, das ist in den letzten Jahren sehr oder viel zu wenig debattiert worden. Und zum Zweiten, die meisten Bund, also jetzt im Land und im Bund, Datenschützer, also amtliche Datenschützer sozusagen, die haben ja auch die Informationsfreiheit in ihrem Aufgabengebiet, was auch ein Bereich ist, der mich immer interessiert hat und für den ich auch schon immer irgendwie politisch aktiv bin. Insofern würde ich schon machen, aber so viel davon gibt es so auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass einem das hinterhergetragen wird.
Aber in Deutschland gibt es ja mehr als in manchen anderen Staaten. Insofern ist die Auswahl
Ja,
ja
das
gar
ist
nicht
auch.
so klein.
Ja,
Aber
aber das
hätte
ist
es
schon
sein
in der
können, dass
Regel
du.
parteipolitisch, nicht wahr? Also ich gehöre ja keiner
Ja.
Partei an und
Deswegen hätte es ja sein können, dass du nach der letzten Wahl einfach gesagt hast, okay, das war ein netter Versuch, aber kommt für mich eben aus den und den Begleitumständen eben nicht mehr in Betracht. Aber zum Beispiel Marit Hansen in Schleswig-Holstein zeigt ja, dass eben auch Informatiker das Amt durchaus sehr gut ausfüllen können. Ne? Deswegen.
ja. Also ich hätte da keine Bedenken, aber ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es nur Informatiker oder Juristen könnten. Ja? Also in der Regel muss man sich auch mal ansehen, wie sind die Behörden besetzt? Oft haben die ja einen guten Sachverstand. Der ist ja nicht der Leiter der Behörde, der im Prinzip dort alles machen muss. Ich glaube, dass es manchmal ein bisschen wichtiger ist. Gerade das hat man ja gesehen, wenn wir mal Nulpen im Amt haben. Ich darf daran erinnern, dass wir auch schon meine ehemalige CDU-Abgeordnete als Bundesdatenschützerin haben, deren Namen Gott sei Dank jeder vergessen hat, die einfach genau gar nichts in ihrer Amtszeit sozusagen für den Datenschutz vorangebracht hat. Das war wirklich, also ich meine, das gab es ja auch mal. Insofern halte ich neben der Fachkompetenz, das halte ich schon für wichtig, aber ich glaube auch, dass man ein Herz dafür haben muss, über sein Anliegen zu sprechen und auch öffentlichkeitswirksam zu arbeiten. Das halte ich schon für wichtig.
Also
Ja,
Bewerbung
das
ist
auf jeden
quasi
Fall.
raus.
Nee, jetzt ist ja sowieso, also im Bund ist gerade eine neue benannt und also soll jetzt überhaupt keine Bewerbung sein, das ist, glaube ich, missverständlich. Ich bin schon auch ganz froh, also ich meine, so ein Amt bringt auch eine Menge Abhängigkeiten. Ich bin immer ganz froh, wenn ich unabhängig arbeiten kann und das kann ich, kann unabhängig denken. Insofern ist schon auch ein Privileg, also den ich öfter mal checke und abklopfe.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube unter anderem in diesem Amt, also wenn man das Amt gut ausfüllen will, dann muss man so ein bisschen auch so eine LMA-Rhetorik mit an den Tag bringen können, wo man sagen kann, es ist mir jetzt egal, auch wenn der Bundesgesundheitsminister aus der eigenen Partei kommt, nee, das ist nicht in Ordnung und das schreibe ich jetzt auch mal in die FAZ rein oder wo auch immer er es gemacht hat. Das muss man dann halt eben auch bringen. Und ja, nun gut. Aber mal noch zu, gehen wir mal so ein bisschen in das Tagesgeschehen rein. Jetzt haben wir uns sehr, sehr viel auf deine Vergangenheit so ein bisschen fokussiert.
Ihr habt gefragt?
Ja, ist ja in Ordnung.
Ja.
Es war eher an uns gerichtet. Aber was machst du denn so heute, so tagtäglich? Womit verdienst du deine Brötchen? Was liegt auf deinem Schreibtisch?
Na, zum einen, ich arbeite immer so 20 Stunden die Woche bei Netzpolitik.org. Das ist eine Plattform, die ist leserfinanziert und beschäftigt sich auch genau mit so technologiepolitischen und netzpolitischen Fragen. Ziemlich breit mittlerweile. Ich
Spendet Leute,
arbeite da auch immer
spendet.
noch. Ja. Das ist sozusagen eine große Unabhängigkeit. Ich finde auch ein Riesenprivileg, dass uns da sozusagen die Leser dafür bezahlen, was wir machen wollen. Ja, also das ist so ein bisschen eine Konstante in meinem Leben seit so, weiß ich jetzt gar nicht, oh, bald 10 Jahre, ne? Noch nicht ganz, aber schon ziemlich lange. Also ich bin da, glaube ich, seit 2015, wenn ich mich recht erinnere. Also jetzt 9 Jahre. Aber ich nehme natürlich auch noch, weil ich, also mein Herz natürlich bei der IT-Sicherheit. schlägt. Ich nehme ab und an so Aufträge an. Also ich mache so ein bisschen Postmortem-Analysen und mit anderen zusammen. Mhm. Also wenn, in der Regel sind es heute Ransomware-Hacks. Also was man daraus lernen kann, aber auch wie die Angreifer in Systeme reingeraten sind, was mag ich schon noch ziemlich gerne. Ich habe zwar nicht mehr so viel Zeit wie früher, aber das mache ich schon immer noch ganz gerne. Und ich schreibe manchmal auch fremd, außer bei Netzpolitik.org. Also das ist so ein bisschen, ich schreibe mehr bei Technik, als ich mich mit Technik beschäftige, aber manchmal ist es natürlich auch, geht es so ein bisschen einher.
Okay, jetzt sagst du, jetzt insbesondere der zweite Bereich, also Netzpolitik.org kann man immer nur Werbung für machen, Leute, schaut euch die Beiträge an, spendet, am besten irgendwie ein Monatsabo oder einen Dauerauftrag einrichten, dann freuen sich die da sehr drüber, kann ich nur empfehlen.
Verlinken wir
tut
gerne.
Dem eigenen Karma gut. Unabhängig davon. Aber jetzt hast du gesagt, du machst noch so Postmortem-Analysen bei Angriffen. Hilf mir mal so ein bisschen auf die Sprünge. Das kann man ja auf unterschiedlichsten Arten machen. Gehst du da wirklich in die Unternehmen mit deinem Laptop rein und sicherst die SSDs, sodass man die nicht mehr... Oder was ist da der Job? Oder machst du eher das Orga? Sprichst du mit dem Vorstand, hältst dem Händchen?
Na, ich mache nicht so klassisch IT-Consulting, wenn sich jetzt so angehört hat, sondern da geht es schon um konkrete Vorfälle und ich arbeite da mit einer Firma zusammen, die sozusagen hilft, Hacking-Opfern hilft, manchmal auch solchen, die 2-3 Mal betroffen sind, also oft werden Unternehmen auch nicht nur einmal, sondern 2-mal gehackt, danach Maßnahmen zu treffen. Und dazu will man erstmal was wissen über den Angriff. Der muss sozusagen auch so beschrieben werden, dass das Management das versteht und nicht nur die IT-Abteilung. Und dann geht es um die Maßnahmen und in welcher Reihenfolge die auch priorisiert werden. Also, dass man zuerst abarbeiten muss. Das ist ja oft ein großer Zu an IT-Systemen, wenn es größere Unternehmen sind. Ich kann es mit kleineren, hatte ich jetzt in den letzten Jahren nicht zu tun, aber mit größeren. Und wir sind sozusagen Teil von so einem Hilfeteam. Aber ich mache das auch nicht alleine. Also, wie gesagt, kann man vielleicht alleine machen in kleineren Unternehmen, sondern ich befasse mich so mit größeren Vorfällen.
Okay. Spannend.
Also das und ist dann, natürlich, was mich jetzt inhaltlich interessiert, weil ich auch sozusagen als Teil der InfoSec-Community lese. Ja. Ich möchte natürlich auch wissen, was läuft in der IT-Sicherheit gerade, wo sind da so ein bisschen die Trends, wie sind typische Angriffe, wie verändert sich das über die Zeit? Und ich hatte ein Buch darüber geschrieben vor 5 Jahren und ein bisschen diese ganzen Cyber-War abgebildet und seitdem ist das auch noch stärker mein Interesse geworden, wie sich das da entwickelt. Denn da gibt es ja auch eine Menge sozusagen Veränderung eigentlich in den letzten 5 Jahren.
Ja, das Buch kann ich auch nur empfehlen. Also wir sind hier in der Lobhubelei gerade drin. Das Buch, das du zusammen mit Frank Rieger geschrieben hast, ebenfalls Sprecher des Chaos Computer Clubs, ist sehr lesenswert. Ist ja schon ein paar Tage alt, aber da ist
vor der Pandemie
nicht. Bitte? Noch vor der Pandemie. Da es ja nicht so ins super technische Detail hineingeht, ist es, glaube ich, nach wie vor noch gut gealtert und recht zeitlos, würde ich fast sagen. Oder? Würdest du mir da widersprechen, Konstanze?
Ich glaube, zeitlos sind Bücher nie.
Ja.
Aber ich habe neulich mal mit einer Schulklasse zusammen ein Stück aus dem Datenfresserbuch, ist ja 12 Jahre alt oder so, gelesen. Und ich fand es erstaunlich, wie wenig manch hat altert. Das ist, das fand ich selber überraschend. Nur ist das Cyberwar-Buch noch nicht ganz so alt, aber es ist oft, wenn man sich Gedanken für ein Buch macht, dann wird man ja oft grundsätzlicher oder beschreibt größere Tendenzen und die sind gar nicht so schnell alternd, wie man manchmal denkt. Mhm. Also ich war selber überrascht. Also so die Namen der Firmen ändern sich, ja. Die Schüler konnten jetzt nicht mehr mit allen, die wissen nicht mehr, was MySpace ist oder so, aber die Prinzipien bleiben leider die gleichen und werden teilweise noch schlimmer. Also ich war manchmal überrascht.
Ja, wo du vorhin das ein oder andere Überwachungsthema angesprochen hast, das ist ja so etwas, wo man ja manchmal das Gefühl hat, Moment mal, habe ich jetzt in die Tagesschau von vor 30 Jahren reingeschaltet? Oder man guckt die Tagesschau von vor 30 Jahren und man denkt, sie wäre aktuell und man stellt fest, nein, es ist nicht aktuell, sondern es ist einfach 30 Jahre liegen geblieben, das Thema. Ja. In unterschiedlichsten Variationen. Okay, gut. Jetzt hast du ja wirklich einen guten Überblick über alles, was so passiert. Deswegen stelle ich jetzt der lieben Konstanze mal eine meiner Standardfragen. Die Konstanze ist einen Tag Königin, Kaiserin von Europa und darf im Bereich des Datenschutzes, der IT-Sicherheit, der Freiheitsrechte all das ändern, was sie ändern kann, innerhalb von 24 Stunden. Was wäre das denn? Wo würdest du denn als erstes mal Hand anlegen?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich eigentlich eine Frage, die man ehrlicherweise nicht beantworten kann, weil ja Europa gerade so viel mehr ist und so viel komplexer, als dass ein König oder eine Königin darüber ernsthafter durchsetzen könnte. Aber ich glaube, das Erste, was ich wirklich gerne angehen würde, wäre die Frage der ernsthaften Exportkontrollen von Hacking- und Überwachungstechnologien, die aus Europa in die Welt exportiert werden. Und aber gleichzeitig auch den Import. Das ist eine Sache,
Ich
die mir
wollte gerade
lange unter den, ja, unter den Nägeln brennt. Ich verstehe nicht, warum Europa noch keine Sanktionen hat gegen all die Hacking-Firmen, die halbkriminell oder ganz kriminell sind. Könnte man umsetzen, das würde ich tun. Die kämen ordentlich auf Sanktionslisten, wie das andere Länder schon vorgemacht haben, sogar die USA schon vorgemacht haben. Aber im Wenn ich darauf ernsthaft antworten sollte, muss ich sagen, da könnte man in einem Tag gar nichts machen, weil man eigentlich sehr, sehr große, wirklich sehr viele Änderungen vornehmen müsste, die eigentlich so ein bisschen Grundtendenzen ändern müssten. Ich glaube, wir bräuchten auch, was die IT-Sicherheit und vor allen Dingen aber was die Überwachung angeht, eine Gesamtrechnung in Europa, dass man mal sehen würde, wo stehen wir da eigentlich? Man muss so ein bisschen. Also, wie das jetzt in Deutschland angedacht wird, aber noch nicht passiert ist, dass wir mal so eine Rechnung haben, wo sind eigentlich die ganzen Aspekte von digitalen Daten, die schon gesammelt und aufgehäuft werden. Ja. Da würde ich echt gern rangehen. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass man als König oder Königin viel ändern könnte, außer wirklich versuchen, das Pendel in die andere Richtung schwingen zu lassen. Und das müsste man natürlich auch tun, indem man Wege denn wahrscheinlich bei manchen Accounts, die ich als König oder Königin dann hätte. Ja, ich würde einfach auch mein eigenes Verhalten ändern, dass Europa immer noch das meiste Geld für Lizenzen bei Microsoft ausgibt, finde ich nicht akzeptabel. Schon aufgrund von deren Verstößen gegen die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, nicht. Ja, also man könnte schon mit dem eigenen Benehmen auch anfangen. Ich würde da sehr, sehr, sehr viele Baustellen sehen, aber ich glaube halt, das ist nicht so mit so einem Schnipp getan, wenn ich ehrlich bin.
Nee, schon klar, aber es ist ja so eine, also was liegt einem besonders am Herzen oder welchen Blick hat man auf die Welt? Ich glaube, das kann man ganz gut schon bei so einer Frage
Ja,
dann irgendwie so ein
also dafür
bisschen
würde ich auch erstmal
sehen.
eine ganz heiße Rede halten, ja, um die Leute umzustimmen.
Okay.
Auch
Die
nicht schlecht.
Hauruck-Rede.
Aber warte, ich habe eigentlich eine bessere Idee. Könnte ich meine Antwort nochmal ändern?
Ja, klar.
Ja, klar.
Wir könnten auch einfach Online-Wahlen in allen Ländern einführen. Und dann hätte ich langfristig den längeren Hebel.
Ach so, weil du
Ah,
weißt, wie
okay.
man sie hackt.
Wenn in den super Ideen hätten wir in ganz Europa bessere Regierungen. Die werden zwar deutlich linker als jetzt, aber hey, und dann könnten wir doch da so hintenrum die neuen Regeln einführen. Aber ich glaube, das wäre ziemlich undemokratisch. Lass mich
Bisschen.
nachdenken. Na, ein bisschen undemokratisch und vielleicht auch unethisch.
Ja, aber. Ja,
Ich dachte, du
gut.
sagst sowas, ich verlängere erstmal meine Amtszeit als Königin oder Kaiserin auf 20 Jahre und dann gucken wir mal, was wir da geschafft bekommen.
Na, auch so eine Art Hacke. Ja. Also
Ja.
ganz, ganz ehrlich, ich glaube, so funktioniert es halt nicht. Das ist ja auch gerade Teil des Frusts von so vielen Leuten, ja, dass eben sehr, sehr viele Veränderungen unglaublich lange dauern, dass man dauernd dicke Bretter bohren muss. Ich habe so einen Podcast übrigens, der dicke Bretter heißt, und wo man auch lernt, wie schwer das oft ist, Dinge zu verändern. Ja. Aber ich fürchte, da wäre diesen Schalter umlegen Knopf, den wird es nicht geben.
Wahrscheinlich leider nicht.
Mich macht das gar nicht so
Dann
unglücklich. Also das hört sich jetzt wieder so sehr negativ an, aber
nee.
ich glaube, es ist halt Teil von diesem komplexen Gebilde, in dem wir leben.
Ja, okay. Ja, also klar, wenn man jetzt mit Anwälten redet, die den ganzen Tag nichts anderes machen als DSGVO, dann fällt denen in der Regel schon ein oder zwei Paragraphen ein, wo sie sagen, den müsste man streichen, den müsste man umformulieren. Und ich habe hier sogar schon Formulierungsvorschlag.
Ja, aber come on. Also ich meine, wenn man Königin oder Königin für einen Tag, dann fängt man jetzt nicht mit den zwei Artikeln an, oder? Dann will man noch ein bisschen mehr umstürzlerisch, oder? Oh ja,
Ja.
selbst Juristen, oder?
Der eine so, der andere so, ja.
Man könnte auch beide, ne?
Gut.
Also ich habe hier die Riesenagenda und diese zwei, diese Punkt A und Artikel 4b oder so, der muss weg. Oh, okay, ist weg auch ein.
Ja, aber auf die Idee, seine eigene Amtszeit zu verlängern oder vielleicht im Hintergrund Wahlen ein bisschen zu lenken, da ist noch keiner gekommen bis jetzt. Deswegen finde ich es gar nicht so unclever. Ich habe aber auch noch natürlich eine Standardfrage, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar mit so einem kleinen Umweg über VWL bist du ja relativ direkt in das Thema IT, IT-Security und so weiter, Informatik gekommen. Und liebst auch augenscheinlich das, was du heute so tust und wie du es tun kannst. Kannst du daraus aus deinem Werdegang irgendwas ableiten als Tipp für junge Menschen, vielleicht insbesondere auch junge Frauen, die vielleicht auch in den Bereich wollen und wie du eben ja selber sagtest, noch ein bisschen unterrepräsentiert sind, was denen helfen kann oder wo man sagt, mach das besser nicht, das habe ich schon gemacht, das hält nur auf.
Ja, also was ich eigentlich am meisten empfehlen würde jedem, ist mir eigentlich ganz Wumpe, ob er eine Frau oder ein Mann ist oder ob man noch ein Abiturient oder schon im Studium oder was. Ich kann nur jedem empfehlen, das zu machen, wo er merkt, da ist man gut drin. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Studentinnen und Studenten noch nicht so richtig wissen, wo sie hin sollen. Die sind halt noch dabei, sich so zu formen, was eigentlich ihre Interessen sind. Und ich kann nur jedem raten, sich darauf zu stürzen, wo man merkt, hey, das will ich machen. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht gerade die allerbeste Joboption ist, ja, oder sich manchmal da Steine in den Weg legen, das machen. Ja, ich weiß mal ja nicht, das hört sich immer so ein bisschen an, das hört sich immer... Es hört sich so an, wie es ist, privilegiert. Ich konnte immer machen, was ich wirklich spannend finde, was ich machen wollte. Habe dafür aber auch andere Sachen einfach nicht gemacht. Und ich glaube, das anzustreben und zu merken, ey, das ist, was ich machen will, das finde ich interessant, da will ich näher reingehen. Und nicht so sehr darauf zu schielen, oh, das könnte mir diese oder jene Karriereoptionen bringen oder so. Da würde ich zu raten, weil ich glaube, dass jeder in gewisser Weise über sich selber hinauswachsen kann, wenn er genau das machen kann und Arbeit nicht als totale Belastung und Nerv empfindet, sondern zumindest einen großen Teil als spannend und mache gerne. Und diese Privileg zu haben, was ich schon seit vielen Jahren habe, finde ich total super. Nicht in jedem Aspekt. Jeder, der eine Arbeit macht, die ihm Spaß macht, wird sagen, okay, da gibt es Aspekte, die mache ich nicht so gerne. Aber überwiegend. Ja, und nicht jeden Montag zu denken, oh nein, ich muss wieder arbeiten, sondern ey, ich habe irgendwie spannende Sachen auf dem Tisch. Da würde ich immer hinwollen, egal wie. Und der Schlüssel dazu ist natürlich, das wird jetzt aber hier niemand überraschen, Bildung. Und ob man jetzt dafür irgendwie einen Schein kriegt oder einen Doktortitel oder ob man sich die einfach nur aneignet, wäre mir ganz Wumpe. Hauptsache sozusagen, man hat Bock zu lernen und zwar lebenslang. Und das ist so ein bisschen, was ich heute vielleicht auch anders machen würde, als ich manche gemacht habe. Also habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber das würde ich jedem empfehlen.
Aber das, genau so würde ich das unterschreiben. Das halte ich auch für ein großes Privileg, wenn man das tun kann, was man einfach liebt. Und dann wird mit Sicherheit auch vielleicht der Erfolg oder zumindest das Geld, was man dann verdienen will und muss, dann früher oder später auch kommen. Und gerade im Bereich IT-Informationssicherheit werden die Jobmöglichkeiten ja nicht weniger in Zukunft, sondern eher mehr. Ja. Und die Leute werden gesucht und gebraucht. Also wer in den Bereich will, der soll es machen auf jeden Fall. Und wenn er eine Nische gefunden hat, die einen Spaß macht, na, sei sie noch so klein, dabei bleiben.
Ja. Ich weiß noch, ich muss da kurz eine Episode erzählen. Ich habe vor einigen Jahren, es ist auch schon wieder 10 her, glaube ich, das Buch Arbeitsfrei rausgebracht. Wo es so ein bisschen darum ging, das war noch vor dem ganzen KI-Hype natürlich, Maschinen, die lernen und welche, wie uns Leute, ja, vor allen Dingen Computer und Maschinen und so, die Arbeit abnehmen können, Roboter. Und dafür haben wir so eine Lesereise gemacht. Und die erste Frage, die da von irgendjemand kam, war, was sollen unsere Kinder bloß lernen? Also wo sind sozusagen noch Berufe, die nicht total computerisiert oder maschinisiert werden oder so? Und ich fand die Frage immer nur irritierend, weil man ja nicht ein Kind irgendwo hinschickt, um was zu lernen, sondern weil er dir herausfinden muss, was das kann und was die Talente sind und so. Aber die Frage kommt immer. Und da ist eigentlich die Antwort nur, mach was mit Technik.
Also oder was Handwerkliches.
Achso, du meinst, wenn es schief geht mit der IT-Sicherheit, dann eher dann was mit Holz. Ja, das schon.
Nein, aber was viele wahrscheinlich auch genau wie ich früher gedacht haben, naja, wenn so KI kommt und Roboter, dann werden so die einfacheren Jobs, in Anführungsstrichen Handwerker etc. ersetzt. Wir sehen ja gerade so einen gegenläufigen Trend, so die Leute wie ich, die am Schreibtisch sitzen und irgendwas mit Text produzieren, Content produzieren und so weiter machen, die werden jetzt so ein bisschen durch KI unterstützt, manche befürchten sogar ersetzt und die Handwerker haben gerade eine goldene Zeit, weil das eben noch nicht durch KI oder Roboter ersetzbar ist. Wer weiß, wie das in 5 Jahren ist.
Wie wir gedacht haben, ja.
Genau, wir werden sehen. Nein, aber was ich nur meine, ist genau das, was du sagst. Also wenn ich einen Bereich habe, wo ich merke, da habe ich Spaß dran, das kann ich irgendwie gut, dann soll man das verfolgen, jetzt, weil die Prognosen für die Zukunft eh immer so ein bisschen schwierig sind. Also das machen wir, wo man wirklich für brennt. Das hat auch die besten Aussichten, wie ich finde.
Ja, also wenn man jung ist, also oder wenn man irgendwas machen will, also Prognosen in die Zukunft sind natürlich immer schwierig, aber gewisse Sachen sind heute schon in Stein gemeißelt, weil das ist einfach so. Ne? 2030 werden 1,4 Millionen Menschen in Rente gehen und es kommen im Jahre 2030 nur 700.000 Menschen in den Arbeitsmarkt. Das steht heute schon fest, weil selbst wenn ich mich mit meiner Frau heute Abend noch treffe, bis 2030 ist das nicht mehr zu ändern, diese Zahl. Das ist einfach schon so. Und heute, also meine Frau ist Berufsberaterin, es gibt keinen Bereich, wo im Moment kein Arbeitskräfte-Fachkräftemangel ist. Selbst die, wie heißt es, die Hufschmiedin sucht händeringend nach Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen, weil es kaum noch jemanden gibt, der das machen will. Und sie hat Nachwuchssorgen oder hat Sorgen, eine Mitarbeiterin zu finden. Also selbst so etwas oder selbst Korbflechter werden heute wieder gesucht. Natürlich nicht mehr in so einem Massenmarkt wie vor 400 Jahren, aber es, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man irgendetwas machen will, dann wird man darin einen Job finden. Punkt. Meine Aussage. Und das ist das Wort zum Sonntag.
So will ich es aber hier nicht beenden. Wir können uns ja in 20 Jahren nochmal treffen und dann gucken, ob wir recht haben.
Vielleicht in 2 Jahren oder 3 Jahren schon mal gucken, wie sich da entwickelt. Ja.
Es ist, also aber die Zahlen stehen einfach fest.
Das hört sich ein bisschen an, ja, als wenn so irgendwie alte Leute reden über ihre Erfahrungen. Ich finde das übrigens ja nicht mal so unwahr, auch für Leute, die irgendwie mitten im Berufsleben stehen und total unglücklich sind mit ihrem Job.
Ja.
Es ist eigentlich derselbe Tipp.
Ja. Genau. Ja, ich sage immer, es gibt immer so ein, also so take it, change it or leave it, bin nicht so der große Fan von so amerikanisch geprägten Sprüchen oder sowas, aber so ein bisschen was war es, ist ja dran an diesem take it, change it or leave it. Und den Deutschen muss man manchmal so ein bisschen sagen, da steht nicht mods it. Ja, weil das können einige ganz gut. Aber jetzt gehen wir. Nee. Konstanze, erst einmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, dass du heute bei uns warst. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden, aber wir drohen ja unseren Gästen einfach im Zweifelsfall an, dass sie nochmal kommen müssen.
So auch dir.
So auch dir. Du darfst gleich noch das Schlusswort sprechen, wenn du gerne möchtest. Bevor das Schlusswort allerdings kommt, möchten wir uns auf das Allerherzlichste bei euch da draußen bedanken. Egal auf welchem Kanal ihr uns gehört, gesehen habt, dort kann man mit Sicherheit Daumen nach oben geben, man kann Sternchen vergeben, man kann Kommentare schreiben, was immer ihr machen wollt, macht es. Wenn ihr Fragen an die Konstanze habt, dann schreibt ihr auch gerne dahin, dann kriegen wir das schon in irgendeiner Form mit der Konstanze kommuniziert. Und dann bedanken wir uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Konstanze, wenn du magst, darfst du gerne das Schlusswort sprechen.
Ja, wie es sich für einen ordentlichen Hacker gehört, wäre mein Schlusswort heute, nicht morgen oder übermorgen oder sonst wann, die Updates der Betriebssysteme auf dem Computer und dem Handy checken. Heute, nicht morgen, heute, jetzt. Tschüss.
Tschüss.
Danke, tschüss.